Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich grüße auch alle ganz herzlich im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, der Zeichen zu uns kommt. Wir wollen Abendmahl zusammen feiern, aber wir wollen auch in unseren Herzen, in unseren Gedanken auf Jesus aufblicken und schauen, was er vor 2000 Jahren für uns Menschen getan hat. Und ich habe dazu Lukas-Evangelium gewählt, Kapitel 23, ab Vers 33 bis 43. Wer die Bibel hat, darf gerne mit aufschlagen und mitlesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 23, ab Vers 33 bis 43. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn, also Jesus, und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechische, lateinische und hebräische Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungerechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Seit der Kreuzigung Jesu Christi ist 2000 Jahre circa vergangen. Die Zeiten haben sich gewaltig verändert. Wenn wir vergleichen, wie es vor 2000 Jahren war, vor 1000 Jahren und heute, wie Menschen fliegen in den Kosmos, wie Menschen erforschen die Tiefe der Ozeane, wie Menschen betreten den Mond, wir wissen sehr, sehr vieles über unsere eigene Körper, wie alles funktioniert, über Tierwelt in dieser Welt. Also die Zeiten haben sich schon gewaltig geändert. Doch auch heute, in der modernen Zeit, wo wir leben, müssen wir sagen, Jesus am Kreuz, das ist unsere Rettung gewesen. Und ist auch heute noch für jeden, der das möchte. Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, das ist der Hinrichtungsort in Israel auf einem Felsen außerhalb Jerusalems, wo der Herr Jesus vor circa 2000 Jahren unsere Rettung schuf. Dort stand das Kreuz, an dem der Sohn Gottes Jesus Christus stellvertretend für uns Menschen gerichtet wurde. Eine grausame Hinrichtung, die damals praktiziert wurde. Und die Bibel hält sich sehr zurück und beschreibt nichts über die schrecklichen Einzelheiten der Kreuzigung. Wir haben hier nur eine feste Feststellung, eine einfache Feststellung: Sie kreuzigten ihn dort. Stuart, wenn ich diesen Namen richtig ausspreche, hat mal geschrieben, dass der Messias sterben sollte, war schon schwer anzunehmen. Doch dass er solch eines Todes sterben sollte, ging über jedes Vorstellungsvermögen hinaus. Und doch war es so. Alles, was Christus berührte, einschließlich des Kreuzes, schmückte und verwandelte er und bedachte es mit Schönheit und Glanz. Doch wir sollen nie vergessen, aus welchen schrecklichen Tiefen er das Kreuz erhoben hat. Und das wollen wir auch, nie vergessen, was der Herr Jesus für uns getan hat, auf Kreuz Golgatha. Und es ist gut, dass wir einmal im Monat Abendmahl feiern und einmal im Monat wirklich gezielt aufblicken wollen an unseren Herrn, zu sehen, was für eine Rettung er für uns schafft, was das ihm gekostet hat, was für einen großen Preis bezahlen er musste für unsere Seele, damit wir Hoffnung haben, damit wir ewiges Leben erreichen können. Wisst ihr, wenn ich Evangelium von Lukas nehme und das von ganz einfach lese, vom ganz Anfang lese, und genau die Stelle, ganz am Anfang, wo Jesus noch ein ganz kleines Kind ist, gerade mal 40 Tage alt, da lesen wir in Lukas Evangelium, dass er in den Tempel gebracht wurde, um ihn dem Herrn darzustellen nach dem jüdischen Gesetz. Und als Simeon, der gottesfürchtige Mann, Jesu Kind auf seine Arme nahm, lobte er Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden, denn nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Simeon hält diesen kleinen Jesukind in der Hand und weiß, dieses kleine Baby ist geweiht, den Tod zu gehen, diesen schrecklichen Weg. Simeon wartete damals auf Erlösung, auf Messias, und nun konnte er diesen kleinen Messias in seiner Hand halten und wusste ganz genau, was mit ihm geschehen wird. Dann segnete Simeon diese junge Familie und sprach zu Maria: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir, sagte er zu Maria, dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Simeon segnete damals Josef und Maria, aber auch sagte Maria: Es kommt der Tag, wo es ganz schrecklich für dich sein wird. Und aus der Geschichte kennen wir, Maria stand an der Kreuzigung mit dabei. Sie als Mutter hat alles mitbekommen, was man mit ihrem geliebten Sohn gemacht hat und was man mit ihm angerichtet hat. Und sie stand am Kreuz und hat zugeschaut, wie ihr Sohn so leidend dort hängt. Und es ist wirklich für eine Mutter schrecklich gewesen, das anzusehen. Es ist wie ein Schwert durch die Seele. Aber Simeon auch sagt, das geschieht deswegen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Wisst ihr, in dem Kreuz Christi erfolgt die Prüfung. Darin werden Gedanken aller Herzen offengelegt. Für einigen seit der Kreuzigung ist Jesus ein und alles. Die ihn angenommen haben, für die ist er der Heiland, der Retter, der Herr des Lebens, die Zukunft, die Auferstehung, die wunderbare Hoffnung. Für den anderen eine Torheit, Märchen, fabelhafte Geschichte, irgendeine Legende über einen Jesus, der nie existierte. Menschen teilen sich wirklich an dem Kreuz auf zwei Lager. Auf diejenigen, die ihm gehören, auf diejenigen, die ihm nicht gehören. Doch vor allem, wenn man alles in Evangelien über Kreuzigung liest, also über sein ganzes Leidensweg Jesu Christi liest, auch in diesem Abschnitt, was wir heute gelesen, vor allem wurden dort seine Gedanken, seine tiefen Gefühle offenbart. Und diese erfahren wir in seinen Worten, die aus seinem Mund kamen, insbesondere in dem Satz, was Jesus hier gesprochen hat, was wir gerade gelesen haben: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, um einen Menschen zu erfahren, wie er eigentlich ist, muss man ihn erleben in Schwierigkeiten. Ein Mensch, der in Schwierigkeiten ist und in Problemen, erst da zeigt sich, wie er eigentlich ist. Ob er souverän bleibt und wirklich souverän seine Probleme löst, ob er in Panik gerät und anfängt mit Worten zu schimpfen und alles auf dieser Welt zu beschuldigen. Jesus in seiner schlimmsten Stunde seines Lebens sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier sehen wir, wie Jesus eigentlich ist. Wir kommen gleich noch darauf. Behaltet es erstmal im Hinterkopf. Thank you. Jesus hing am Kreuz, das für Verbrecher damals bestimmt war. Es gab auf Golgatha an diesem Tag, wir haben gelesen, 3 Kreuze. Das Kreuz Jesu stand in der Mitte. Und auf jeder Seite stand das Kreuz eines Verbrechers. Damit erfüllte sich Jesaja 53, 12, wo es gesagt wird, er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Was für ein Ort für den Fürst des Lebens, das muss man sich mal vorstellen. Und doch befand er sich genau dort, denn dafür ist er vom Vater gekommen. Dafür hatte er seinen Thron in himmlischer Herrlichkeit, der vor Grundlegung diese Welt hatte verlassen und war auf diese Welt gekommen, auf einem ganz natürlichen Weg. Als Baby geboren bei einer Jungfrau Maria. Wie oft ich mich auch nicht bemühe, was das bedeutet hat, für Jesus den Himmel zu verlassen und sich so erniedrigen lassen und ein Mensch werden, als kleine Baby auf diese Welt zu kommen. Doch begreife ich es nicht, wie oft ich das auch nicht versuche. Wir werden es doch wahrscheinlich nie begreifen, was das für Jesus hieß. Himmlische Herrlichkeit verlassen, freiwillig auf diese Erde zu kommen, mit dem Bewusstsein, dass er hier sterben wird für uns und diesen grausamen Weg gehen wird für uns. Nie davor, aber auch nie danach lebte auf dieser Erde ein besserer Mensch als Jesus. Er war der Beste, den die Erde jemals getragen hat, der absolute, vollkommene Mensch, ein sündloser Mensch, ein himmlischer Mensch. Wenn man sein Leben unter den Menschen betrachtet, hätte man etwas anderes für ihn erwarten können. Er tat nur Gutes, das wissen wir aus der Schrift. Er war Diener ihrer Nöte, er hatte immer Mitgefühl gehabt für ihre Sorgen, er heilte sie, er segnete ihre Kinder, er weinte um sie. Und ganz gewiss gebührt ihm die Ehre, ein königlicher Thronanspruch und die goldene Krone und die Zuneigung seines Volkes. Doch stattdessen wurde er mit Dornen gekrönt, bespuckt, geschlagen, verspottet, verflucht und ans Kreuz genagelt. Die Menschen haben ihn der Schande und den schlimmsten Leiden überlassen und das mit so viel Hass, obwohl es so viel Gutes tat. In dieser Geschichte, was wir gerade gelesen haben, sehen wir, sie scharen sich um ihn und verspotten ihn in seinen furchtbaren Schmerzen. Sie machen sich lustig über seine Schwachheit. Sie lästerten ihn und schüttelten den Kopf, sagt uns Matthäus Evangelium. Das Volk und die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und die Ältesten standen da und sprachen, andere hat er gerettet, er rettet nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Oder wie in Matthäus Evangelium es heißt, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. So viel Spott entgegen. Und die Menschen wussten ganz genau, wenn es wirklich ein Gottes Sohn ist, so kann er absteigen. Doch Jesus ist nicht abgestiegen, obwohl er das konnte. Der Teufel hätte so gerne gehabt, dass Jesus Christus absteigt vom Kreuz. Doch das tat er nicht. Und wenn ich dieses... Ja genau, und Soldaten lästerten auf gleiche Weise wie auch die anderen. Sie teilten unter sich den Gewand und warfen das Los darüber. Wo Jesus dürstete, anstatt Wasser, geben sie ihm einfach saure Essig. Und lästerten genauso wie auch die anderen. Wenn du König der Juden bist, so steige vom Kreuz herab, rette dich selbst. Wenn ich dieses Bild mir so anschaue, da denke ich, haben die Menschen denn überhaupt kein Mitgefühl gehabt. Jesus hängt am Kreuz, Blut überströmt, sein Körper eine ganze Wunde. Diese hässliche Dornenkrone auf seinem Haupt drückte. Und er hängt dort am Kreuz Golgatha, zugerichtet, dermaßen, dass man ihn kaum erkennen konnte. Auf der prallenden Hitze, unter der prallenden Sonne. Und wenn man so einen sieht, dann musste man doch denken, muss man doch wenigstens ein bisschen Mitgefühl haben. Und die sahen doch ganz bestimmt, dass die Maria, seine Mutter, daneben steht und bitter weint um seinen Sohn. Und doch können die Menschen so gemein sein. In jener schrecklichen Stunde wurden die Herzen der Menschen bis ins Innerste bloßgestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass wirklich ein Lärm dort in der Luft hängte. Sie feierten diese Kreuzigung wie ein Fest. Es waren ganz viele Menschen dort, zusammen mit Obersten. Und viele kamen auch vorbei. Und jeder musste irgendeinen Satz sagen, sich lustig machen über ihn. Es war ein Lärm um den Kreuz herum, auf Kreuz Golgatha. Doch dann sehen wir über den Lärm hinweg, erhebt sich seine Stimme im Gebet zu seinem Vater. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war seine Antwort auf ihre Lästerung. Das war der Triumph der göttlichen Liebe über menschlichen Hass. Hier offenbaren sich seine Gefühle, seine Gedanken. Und wer weiß, welch ein gewaltiger Zorn durch dieses Gebet aufgehalten wurde. Er hätte auch etwas anderes beten können. Er hätte 12 Legionen um 12 Legionen Engel beten können. Und dann wäre es circa 50.000 bis 70.000 Engel ihm zu Hilfe gekommen. Und sie hätten gestanden zwischen ihm und dem menschlichen Lager. Und ich möchte nicht wissen, was dann geschehen würde. Wir lesen in Matthäus Evangelium bei seiner Auferstehung, als nur ein Engel runterkam und den Stein wegwälzte vor dem Grab, gab es ein großes Erdbeben von einem Engel. Da könnte er zu Hilfe rufen, 50.000 bis 70.000 Engel. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was dort geschehen könnte. Sie würden dem Erdboden also gleich machen, den Sohn Gottes befreien. Doch das tat Jesus nicht. Denn wenn er das getan hätte, hätte das die Verdammung für diese Menge bedeutet. Genauso wie für uns heute, für mich und für dich. Die Seele Jesu kannte keinen Ärger. Auch keine Rachedurst nach Bestrafung der Menschen, die ihn so grausam misshandelten. Er kam, um zu retten und nicht, um zu verdammen. Er selbst sagte doch zu seinen Lebzeiten, doch darum bin ich in dieser Stunde gekommen, und zwar freiwillig. Er wusste alles, was man mit ihm machen würde. Und doch freiwillig geht er diesen Leidensweg, lässt sich er, der Schöpfer Himmel und Erde, lässt sich die Nägel durch die Hände jagen, durch die Füße. Er duldet das alles und nur für uns. Dass wir Menschen heute überhaupt noch leben dürfen, haben wir Jesus zu verdanken. Ob gläubig oder nicht gläubig, dass die Welt heute überhaupt noch existiert, haben wir Jesus zu verdanken. Für sein Gebet, das er damals gesprochen hat. Er sah auf diese Menschenmenge damals herab und darüber hinaus sah er die Generationen, die noch folgen werden. Und er bat um Vergebung, um sie und auch heute für uns. Und das war das Einzige, was er noch tun konnte für die Menschen, um ein Segen für sie zu sein. Und genau das tat er. Als er dort zwischen Himmel und Erde hing, festgenagelt an das Kreuz, wo er seine Arme und seine Füße nicht mehr bewegen konnte, hat er für die Übeltäter gebetet. Und wenn wir an jemandem ein Vorbild nehmen dürfen, so ist es Jesus. Jesus ist ein echtes Vorbild für uns. Denn das Vorbild des Herrn Jesus soll uns Mut machen, für Menschen zu beten, bei denen es menschlich gesprochen unmöglich scheint, dass sie noch gerettet werden können. Wer von uns hätte in dieser Situation, wie Jesus es war, für diese Mörder gebetet? Aber führte nicht genau dieses Gebet, dass 50 Tage später 3000 Seelen sich auf einen Schlag bekehrten, wo Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist predigt? Oder wenn wir unter den bekehrten Menschen, die 50 Tage sich später bekehrten, waren ganz bestimmt viele mit dabei, die dort auf Kreuz Golgatha sich über ihn lustig gemacht haben. Wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, wer betete für den größten Sünder Paulus, der damals noch Saulus war? Wer war das? Stephanus. Als er gesteinigt wurde. Als Stephanus gesteinigt wurde, stand Paulus dabei. Und Paulus war derjenige, der Christen bis aufs Blut verfolgte und die Gläubigen in Gefängnisse werfen ließ. Und Stephanus, als er gesteinigt wurde, in der letzten Minute seines Lebens sagte, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und wie antwortete Gott darauf? Er machte aus dem früheren Lästerer, Verfolger und Gewalttäter ein Diener des Evangeliums. Aus Saulus wurde Paulus. Und die Gnade Gottes befähigte ihn, 14 Briefe des Neuen Testaments zu schreiben und mehr zu arbeiten als andere Apostel. Deswegen wollen auch wir nicht aufgeben, beten für Personen, bei denen es völlig aussichtslos scheint, dass sie sich noch bekehren. Unter ihnen sind viele unserer Verwandten, Freunde und Bekannten. Jesus sagte mal, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn Jesus sagt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind, dann ist es auch so. Wir dürfen ihm glauben. Golgatha war ein Hinrichtungsort für Kriminelle. Und es war Sitte damals, wenn man einen ans Kreuz genagelt hat, eine Aufschrift über den Kopf zu befestigen, die den Grund seiner Hinrichtung angab. Und wir haben gelesen, dass über Jesus auch eine Inschrift angebracht wurde. Und zwar in griechisch, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Wisst ihr, egal wie man die Schuld bei Jesus nicht gesucht habe, man konnte keine Schuld ihm nachweisen. Und so ist es Pilatus nichts anderes eingefallen, als über ihn eine Aufschrift zu befestigen. Dieser ist der König der Juden. Zweifellos geschah das, damit sicher war, dass jeder, der dort war und vorbeiging, denn der Ort war nah an der Stadt, das lesen konnte. Doch Christen, Gemeinde Jesu, hat schon immer darin auch ein Symbol gesehen, dass Jesus Christus über alles Herr ist, was auch stimmt. Denn es waren die drei großen Sprachen damals, Griechisch, Latein und Hebräisch. Griechisch war die Sprache der Kultur und des Wissens. Und in diesem Bereich, sagt die Aufschrift, ist Jesus der König. Latein war die Sprache der Verwaltung und des Gesetzes. Und auch hier ist Jesus König. Hebräisch war die Sprache der offenbarten Religion. Und auch hier ist Jesus König. König und Herrscher über alles. Deswegen stimmte selbst zu dem Zeitpunkt, als er sterbend am Kreuz hing, die Aussage aus der Bibel, viele Aussagen, aber zum Beispiel eine aus der Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Der Mann, der dort in der Mitte des Kreuzes, in der Mitte auf einem Kreuz hängt, das ist dieser Herr, der war, der ist und der kommt, der Allmächtige. Und jetzt stellt euch mal so ein Bild vor. Versucht es in eurem Gedächtnis, so ein Bild vorzustellen. An diesem Tag, wie ich schon gesagt habe, waren es drei Kreuze. Das Kreuz in der Mitte mit der Aufschrift der König der Juden. Das war Jesus. Stellt euch das, versucht das mal vorzustellen. Das Kreuz rechts von ihm mit der Aufschrift Mörder. Das Kreuz links von ihm mit der Aufschrift Mörder. Habt ihr dieses Bild? König der Juden, Mörder, Mörder. Wisst ihr, wenn ich dieses Bild mir anschaue in meinem Gedächtnis und wenn ich das jetzt aufmalen würde auf einem Blatt und jemandem zeigen würde, der vielleicht Jesus nie kannte und würde ihn fragen, was stimmt hier nicht? Und er würde sich anschauen und sagen, irgendwas stimmt nicht in diesem Bild. Und es ist wirklich so. Es passt irgendwie nicht in diesem Bild. Wenn wir das Kreuz in der Mitte anschauen und auf den aufblicken, der dort hängt, da sehen wir einen völlig Unschuldigen mitten unter den Verbrechern. Und doch, wenn ich mir dieses Bild so anschaue in meinem Gedächtnis und sehe in der Mitte den Herrn aller Herren, der König aller Könige, der Blut überströmt, dort hängt, jeder Atemzug ist eine Qual. Dieses Bild mir anschaue, Räuber, Räuber, der König der Juden, sehe ich, dass der Jesus dort nicht umsonst hängt. Warum? Lukas Evangelium. Und ich bin Lukas so dankbar, berichtet und was ganz Besonderes. Denn einer von den Räubern erkennt den Herrn Jesus als den König. Schon da, hängend am Kreuz, sammelt Jesus Früchte. Und diese beiden Räuber, die haben zunächst, das sagen uns andere Evangelien, haben zunächst beide den Herrn Jesus verspottet und auch über ihn gelästert. Bist du Christus, so rette uns und auch dich. Doch dann inmitten diesen leidenden Qualen und Elend passiert etwas, was ganz Besonderes. Einer der beiden ändert seine Meinung, er wendet sich an den anderen und tadelte ihn. Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungerechtes getan. Was für eine Veränderung dort auf Golgatha, mitten in dem menschlichen Lärm, mitten in diesen schrecklichen Leiden, erkennt einer, dass der Mann in der Mitte nichts Unrechtes getan hat. Liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand aufrichtig auf den Herrn Jesus auf Kreuz Golgatha aufblickt, er wird Veränderung erleben. Wer Jesus Christus mit aufrichtigem Herzen hier in dieser Bibel kennenlernt, wird Veränderung erleben. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Mann, einem Kasache. Er hatte 3 akademische Ausbildungen, hochgebildeter Mann, aber er war auf der Suche. Er war in der Regierung, in der kommunistischen Politbüro damals in Kasachstan, aber er war auf der Suche nach der Wahrheit, hat sie nicht gefunden. Er hat etliche Bücher durchgelesen, Koran durchgelesen, doch er hat die Wahrheit nicht gefunden. Doch eines Tages hat er die Bibel in der Hand bekommen und hat sie durchgelesen, Woche für Woche. Und als er zu der Stelle kam, wo er gelesen hat über Jesus Christus, über seinen Leidensweg und verstanden hat, dass der Herr Jesus Christus für ihn gestorben ist, sagte er wörtlich, ich bin unter den Tränen zusammengebrochen und habe ganze Nacht durchgeweint. Er sagte, ich war so glücklich, dass ich endlich das gefunden habe, was ich mein Leben lang gesucht habe, die Wahrheit. Die Bibel sagt, Jesus ist die Wahrheit. Und er hat solch eine gewaltige Veränderung erlebt in seinem Leben, dass er heute noch überall in Kasachstan rumfährt und nur über Jesus erzählt. Er hat seine Arbeit alles hingeschmissen. Er dient jetzt nur für Jesus. Solch eine Veränderung. Auch hier, wenn wir diese Geschichte hineinschauen, was für ein wunderbares Zeugnis aus dem Mund eines gekreuzigten Übeltäters. Wie kam es überhaupt dazu? Nun, dieser Verbrecher sah, was die meisten Menschen damals nicht sahen und auch heute nicht sehen. Etwas, was nur Gott selbst ihm gezeigt haben konnte, die Vollkommenheit des Mannes in der Mitte. Viele Menschen akzeptieren heute Jesus nicht als den Mensch aus dem Himmel, als den Herrn aller Herren, als den König aller Könige. Der Räuber am Kreuz hatte es erkannt. Er sah, wie Jesus gekreuzigt wurde, denn Jesus wurde auch zuerst gekreuzigt. Und ich kann mir vorstellen, dass er in seinem Leben schon mal beobachten konnte, als andere seine kriminellen Genossen gekreuzigt wurden. Und es war alles andere, als er bei Jesus sah. Da die Kreuzigung ein sehr schmerzhafter Prozess war. Und sobald die Nägel durch die Hände und durch die Füße gingen, da schrien sie von lauter Schmerz und schimpften und verfluchten alles auf diese Welt, denn es tat so weh. Es tat so weh, dass der ganze Hass aus dem Inneren des Herzens und die ganze Bosheit zum Ausdruck kam. Doch der Jesus verhielt sich ganz anders. Und das sah er und erkannte den großen Unterschied zwischen sich selbst hängt. Petrus hat mal über Jesus geschrieben, über sein Verhalten Folgendes. Ich möchte die paar Worte vorlesen. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Und das sah der Räuber am Kreuz. Vielleicht hat er so manches in seinem Leben über Jesus schon gehört. Und vielleicht hat er auch selbst gesehen, aber jetzt sah er die Dinge im Lichte Gottes. Er erkannte, dass die ganze Bosheit der Menschen, die da waren, sowie auch die Verdorbenheit seines eigenen Herzens, aber auch die moralische Vollkommenheit des Herrn Jesus, die Art und die Weise, wie sich der Herr Jesus angesichts der Anfeindung und Lästerung von Seiten der Menschen verhielt und die Worte der Liebe, die Jesus sprach, haben einen tiefen Eindruck auf seine Seele gemacht. Und das hat ihn zur Veränderung gebracht. Und der Räuber am Kreuz, wir sehen, er erkennt den Herrn Jesus dort am Kreuz als König. Denn er sprach: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Er bekennt seine Schuld. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und er greift im Glauben in der letzten Stunde sozusagen seines Lebens die Rettung, die auch nur in Jesus zu finden ist. Welch eine Antwort gibt ihm Jesus? Jesus sagt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine herrliche Antwort. Mit so einem Antwort hat der Verbrecher wohl kaum gerechnet. Denn er denkt an das Reich irgendwann in der Zukunft, aber er soll noch am selben Tag, bevor es dunkel wird, im hellen Paradies sein und dieses ewige Glück dort genießen, die nie ein Ende sein wird. Es ist unglaublich, wenn ich diese Geschichte mir anschaue, es ist einfach unglaublich, an wen Jesus dieses Dir richtet. An einen schmutzigen Mistkerl, entschuldige mich für diesen Ausdruck, der ungeeignet ist, auf dieser Erde zu leben, aber geeignet durch das vergossene Blut Jesu Christi für den Himmel. Denn es heißt in der Schrift, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von allen Sünden. Auch heute, 2000 Jahre später. Wer sich zu dem Sohn Gottes im Glauben wendet, wird nicht enttäuscht werden. Das galt vor 2000 Jahren und das gilt auch heute. Denn es steht geschrieben, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Es steht geschrieben, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Es war damals so, es ist auch heute noch. Die Gnadenzeit ist noch da. Der Verbrecher am Kreuz war wahrscheinlich sein ganzes Leben ein Verbrecher, zumindest sein erwachsenes Leben. Aber ich denke, in seiner letzten Stunde seines Lebens hatte er mehr Freude und mehr Friede gehabt als sein ganzes Leben zuvor. Denn der Herr Jesus sagt zu ihm, heute noch, welch eine Geschwindigkeit, nicht wahr? Er sagte zu ihm, mit mir, welch eine Begleitung. Der Räuber am Kreuz ist eine Begleitung von dem Herrn Jesus in den Paradies gegangen. Im Paradies, sagt der Herr Jesus, welch eine Freude. So gilt es auch für uns, liebe Brüder und Schwestern. Es kommt der Tag, wo wir von dieser Erde gehen werden. Früher oder spät, das wissen wir ja alle. Und an dem Tag, wo wir gehen müssen, schon im nächsten Augenblick werden wir im Paradies sein. Und das hat Jesus möglich gemacht auf Kreuz Golgatha. Und wenn jemand sich fragt, wo ist denn eigentlich Paradies, da kann ich nur mit einem Satz antworten, Paradies ist da, wo Jesus ist. Er hat den Räuber mit sich genommen, nach Hause, zu seinem Hause, zu seinem Paradies. Und genau da wollen wir auch hin, denn Jesus hat es für uns möglich gemacht. Paulus schrieb einmal zu Timotheus, und damit schließe ich auch, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten und damit auch selig machen. Amen.